Ja, einen herzlichen guten Abend. Freue mich sehr, hier zu sein und dass wir den Raum voll haben. Das ist auch so schön. Martin Bremiker ist mein Name. Ich bin verheiratet, habe 4 Kinder und ich freue mich, soweit es die Zeit möglich macht, auch Menschen etwas über den Herrn Jesus zu sagen. Wir haben ja dieses Thema hier, unbeschwert leben. Hoffnung zu haben, ist unser Leben nicht so, dass wir mit schweren Lasten durch das Leben gehen? Wie kann denn da einer sagen, dass es Hoffnung gibt? Wenn wir in die Welt gucken, es geht alles drunter und drüber. Überall ist Not, Attentate, Terror, Krankheit, Gewalt. Wir spüren, dass auch in unserem Leben nicht alles gut ist. Und das drückt doch alles. Und ich will heute zeigen, dass die Bibel uns trotzdem einen Weg zeigt, dass wir die Lasten ablegen können, dass wir dann frei sind. Vielleicht sagst du, wo ist denn Gott? Warum hilft er nicht? Ich will dir heute sagen, er ist da. Er hat alles getan. Er hat seinen Sohn gegeben, den Herrn Jesus. Und mit ihm will er uns Befreiung schenken. Gott ist da und möchte gerne in unserem Leben uns helfen und uns an ein herrliches Ziel führen. Eine echte Hoffnung also. Nun, aber wichtig ist, dass wir erst einmal auch mal stille stehen und mal nachdenken über unser Leben. Es ist ja oft so, dass wir durchs Leben laufen, ja, wie so ein Hamster im Laufrad. Wir haben immer zu arbeiten, es ist immer was zu tun. Aber manchmal sagt Gott uns, stopp, bleib jetzt mal stehen. Das wurde auch dem König Saul mal gesagt. Stehe jetzt still, dass ich dich das Wort Gottes hören lasse. Manchmal ist es vielleicht eine Krankheit. Manchmal, dass wir einfach den ganzen Tag Zeit haben zum Nachdenken. Oder so wie heute hier sind, um mal in Ruhe nachzudenken. Was Gott uns zu diesem Thema sagt. Ich habe mir überlegt, mit einem kleinen Lied zu starten. Und dieses Lied heißt, ihr Leute, stoppt das Jagen. Denn Gott will euch was sagen. Ich habe mal meine Gitarre mitgebracht. Ich will mal gucken, ob das funktioniert. Stunden mit Aufstehen, Essen, Geld verdienen, schlafen gehen. Der Mond geht auf und nieder, hell kommt die Sonne wieder. Das ist für uns die größte Selbstverständlichkeit. Wer sieht schon noch die Sterne, die Wolken in der Ferne? Jeder schaut auf seinen Weg, man hat ja viel zu tun. Ihr Leute, stoppt das Jagen, denn Gott will euch was sagen. Er hält viel mehr bereit, als ihr ermessen könnt. Ihr Leute, stoppt das Jagen, denn Gott will euch was sagen. Er hält viel mehr bereit, als ihr ermessen könnt. Das ist bei mir geschehen, da konnte ich erst sehen, dass Gott mich liebt und sein geopfert hat. Jetzt sehe ich erst die Felder und herbstlich bunten Wälder. Ich danke meinem Schöpfer für die Wunder der Natur. So singe ich meine Lieder, denn Jesus kommt bald wieder. Das Feld ist reif zur Ernte, es ist Herbst der Welt. Ihr Leute, stoppt das Jagen, denn Gott will euch was sagen. Er hält viel mehr bereit, als ihr ermessen könnt. Ihr Leute, stoppt das Jagen, denn Gott will euch was sagen. Er hält viel mehr bereit, als ihr ermessen könnt. jetzt einen kleinen Text aus der Bibel lesen. Wer eine Bibel mit hat, wenn wir jetzt mal so stille stehen, dann können wir mal aus Römer 5, Römer 5 ein paar Verse lesen. Und zwar Römer 5, Vers 12. Darum, so wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Dann Vers 19. Denn so wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden. Ich möchte versuchen, das zu erklären, was eigentlich Sünde ist, wie die in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Und auch alles, was an Chaos in der Welt ist, ist eine Folge der Sünde. Und dann haben wir auf der einen Seite von dem Gehorsam des einen gehört, das ist der Herr Jesus. Der Herr Jesus ist der, der sagt, kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, ich will euch Ruhe geben. Und der Ort, das will ich zeigen, das ist das Kreuz von Golgatha. Ich lese noch einen Vers aus Johannes 1, Vers 12. Johannes 1, Vers 12. Da steht, so viele ihn, das ist der Herr Jesus, hier ist noch ein Plätzchen, ja. So viele ihn, den Herrn Jesus aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ich will mal versuchen zu erklären, warum wir heute nicht unbeschwert leben, warum wir so viele Probleme haben. Anhand dieser Verse. Als Gott den Menschen gemacht hat, da hat er ihn gemacht in seinem Bild. Gott wollte ein Gegenüber haben, mit dem er Gemeinschaft haben kann. Den er lieb haben und von dem er auch zurückgeliebt werden will. Aber Liebe, wissen wir, braucht eine Freiheit der Entscheidung. Und so hat Gott uns Menschen gemacht mit einem freien Willen. Wir können uns entscheiden, ob wir Gott folgen. Und jetzt ist eine große Katastrophe passiert. Der erste Mensch, der hat rebelliert. Er war ungehorsam. Er hat einem anderen mehr gehorcht als Gott. Und seitdem sind wir im Grunde gottlos. Vorher war der Geist Gottes in uns, Pneuma. Und in dem Moment, als wir auf die Schlange gehört haben, auf den Teufel, ist Gott aus uns ausgezogen. Wir haben gewissermaßen ein Loch im Herzen. Und wir spüren manchmal diese Leere, oder? Das kann doch nicht alles sein, ja, dass ich hier so ein paar Jahre lebe auf so ein paar Quadratmetern und dann bin ich tot und was dann? Wir spüren, das kann nicht alles sein. Ein großer Wissenschaftler, Blaise Pascal, hat einmal gesagt, im Herzen eines jeden Menschen ist ein von Gott geschaffenes Vakuum, das durch nichts anderes erfüllt werden kann, als durch Jesus Christus. Ich sage es nochmal, im Herzen eines jeden Menschen ist ein von Gott geschaffenes Vakuum, das durch nichts anderes erfüllt werden kann, als durch Jesus Christus. Und wir spüren das, wenn wir ehrlich sind. Wir suchen immer und wir sind nie zufrieden. Und wir ahnen, irgendwas stimmt nicht. Woran liegt das? Wir Menschen sind geschaffen worden mit einer Beziehung zu unserem Schöpfer. Aber die ist jetzt unterbrochen. Jesaja 59 steht, dass unsere Missetaten eine Trennung gemacht haben zwischen uns und unserem Gott. Und wir haben gelesen, dass durch die Sünde der Tod in die Welt gekommen ist. Wir spüren, wir werden immer älter, ja? Ich kriege graue Haare, ich kriege Falten und irgendwann bin ich tot. Ja, sagt er, das ist halt normal. Die Bibel sagt, es gibt sogar einen zweiten Tod. Und das ist die ewige Trennung von Gott. Aber Gott will das nicht. Und deswegen hat er einen Weg gefunden. Einen Weg, dass wir unbeschwert leben können. Und wie? Indem er seinen Sohn gab. Römer 5, Vers 9 sagt, Gott erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Ich weiß nicht, was ihr für eine Vorstellung von Gott habt, wie Gott ist. Gott ist auf der einen Seite die Liebe. Auf der anderen Seite ist Gott heilig und gerecht. Er kann Sünde nicht sehen. Nun, weil er heilig und gerecht ist, muss er mich strafen, denn ich habe viel Böses getan. Und wenn ich mit diesem Rucksack, ich mache den gleich mal offen, was da alles drin ist, vor Gott stehe, dann kann er mich nicht annehmen. Auf der anderen Seite ist Gott aber Liebe. Und als Liebe will er mich doch annehmen. Das ist doch ein Widerspruch, oder? Er kann doch nicht auf der einen Seite mich strafen, das wäre gerecht, und mich lieben, mir vergeben. Wie hat Gott diesen Widerspruch aufgelöst? Er hat seinen Sohn gegeben und der ist als unschuldiger Stellvertreter in das Gericht gegangen. Gott ist also seiner Heiligkeit gerecht geblieben und er hat seinen Sohn gegeben und er trug die Sünden der Menschen, die an ihn glauben. Und jetzt kann Gott auf der anderen Seite uns vergeben und sagt, bring die Sünden und zwar zu dem Herrn Jesus Christus und dann findest du Frieden. So viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wir werden Kinder Gottes, wenn wir uns bekehren. Das sagt die Bibel. Von Natur aus, habe ich gerade erklärt, sind wir weg von Gott. Und das Ende ist das Verderben. Wir müssen also umkehren. Wohin? Zu dem Herrn Jesus Christus. Wir müssen einmal zugeben, ja, wir sind tatsächlich mit unserem Leben nicht in Ordnung. Und Gott ist, ja, ich habe das Gericht verdient. Wenn wir dann unsere Sünden bekennen, und da fällt uns viel ein, was wir in unserem Leben gemacht haben, ja. Ich kann ja mal anfangen, hier diesen Rucksack zu nehmen, ja. Wenn wir die einzelnen Sünden dann dem Herrn Jesus bekennen, gewissermaßen zum Kreuz bringen, dann sagt die Bibel, dass uns vergeben wird. Der Rucksack wird komplett uns abgenommen. Und nicht nur die Sünden, auch alle Sorgen, alle Nöte, alles will Jesus Christus uns abnehmen. Nun, wie gesagt, ich habe das mal so hier versucht, mal anhand eines Beispiels, eines Symbols. Hier sind so Kartons. Ich nenne die mal Sündenkartons. Und wenn ich den offen mache, dann ist da immer eine von meinen Lieblingssünden drin. Mach mal nur ein Beispiel. Der Neid. Dass man das haben will, was jemand anders hat. Ich habe noch etwas hier drin. Stolz. Dass wir meinen, wir sind besser als andere. Jetzt ist der ganze Karton, der ganze Rucksack voll, ja. Und Bekehrung bedeutet, dass ich diesen Rucksack Jesus Christus bringe und sage, danke, dass du starbst, als unschuldiger Stellvertreter für mich, damit ich frei ausgehen kann. Als ich das verstanden habe, ich muss nicht Gutes tun, ich kann gar nichts tun, weil ich in mir böse bin. Wir haben das gelesen, dass wir alle letztendlich Sünder sind, weil unser erster Vater Adam gesündigt hat. Aber wer den Herrn Jesus hat, es steht, glaube ich, hier sogar in einem Vers draußen, wer den Herrn Jesus hat, der hat das Leben. Und deshalb ist das Kreuz von Golgatha so wichtig. Dort starb er. Und das Wichtige ist, dass wir eine persönliche Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus haben. Man ist kein Christ, wenn man in eine Kirche geht. Genauso wenig wird man ein Hamburger, wenn man zu McDonald's geht. Wie wird man denn Christ? Da sagt die Bibel, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Wenn wir uns bekehren. Und deswegen ist mir das Kreuz so wichtig. Das Kreuz von Golgatha. Und der Herr Jesus, der dort starb, für mich. Ich möchte noch ein Lied singen, das eben genau das deutlich macht, dass wir jeder für sich wissen müssen, was bedeutet dir der Mann von Golgatha? Sofort, das wird mein letzter Tag sein. Und da hörte ich auch schon die Schritte auf dem Gang. Die Tür wurde aufgerissen. Los, raus hier! Man warf mich aus der Zelle hinaus, bis hinaus auf die Straße. Und da stand ich im gleißenden Sonnenlicht. Man warf mich vor ein Holzkreuz. Los, trag es! Ich nahm das Kreuz auf meine Schulter und ging die Straße hinab. Tausende Menschen säumten rechts und links die Straße. viele wohnten diesem Schauspiel bei. Aber ich merkte, dass der ganze Hass in der Stadt sich nicht auf mich konzentrierte, sondern auf einen anderen, der dort auch durch die Stadt getrieben wurde. Man führte uns aus dem Stadttor hinaus bis hinauf auf den Hügel Golgatha. Wir hatten gerade die Anhöhe erreicht. Da nahmen sie das Kreuz und warfen es auf die Erde. Und sie legten mich darauf. Ein furchtbarer Schmerz durchfuhr mich, als sie mir Nägel durch meine Hände und meine Füße trieben. Es wurde noch unerträglicher, als man dieses Kreuz dann aufrichtete. Verschwommen durch meinen Schmerz sah ich das Kreuz neben mir. Und ich konnte feststellen, dass der, der dort so hilflos zu sein schien, der König der Juden sei. Man hatte ein Schild angefertigt: Dieser ist der König der Juden, Jesus. Dieses Schild wurde angebracht über seinem Kreuz. Die Volksmenge machte Witze über ihn. Vorher hatten sie ihm einen roten Mantel umgehängt, den man ihm dann abnahm. Er hatte eine Dornenkrone auf. Mit einem Stab hat man darauf geschlagen, dass das Blut ihm herunterlief. Und dann warfen sie sich vor ihm nieder. Sei gegrüßt, König der Juden. Und auch ich machte mit und sagte: Hey, wenn du ein König bist, dann steig runter vom Kreuz, dann wollen wir an dich glauben. Und als er zu mir herübersah, bemerkte ich diesen Blick, der mir ins Herz ging, der mir meine Lügen, mein verlorenes Leben zeigte. Ich musste wegschauen. Ich wagte einen weiteren Blick, wie er voller Liebe auf die gaffende Volksmenge herabblickte. Und dann hörte ich die für mich unvorstellbaren Worte: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Die Volksmenge raste, sie spuckten auf ihn, sie spotteten über ihn. Und auf einmal wurde mir klar, die Schuld ist auf Seiten der Ankläger, nicht bei dem Gekreuzigten neben mir. Doch der andere auf der anderen Seite, er machte weiter, er lästerte und schwor. Jetzt, wo er sein Leben verlor, ließ er seine Wut an ihm aus. Auf einmal konnte ich nicht mehr an mir halten, weil seine Unschuld, seine Liebe, seine Gerechtigkeit leuchtete so hell und strahlend, sodass ich ausrief: Auch du fürchtest Gott nicht, der du in demselben Gericht bist? Denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Wir hängen hier zurecht. Doch red nicht so über ihn. Er hat doch nichts getan. Dann nahm ich all meinen Mut zusammen und mit einer Stimme, die fast schon nicht mehr meine eigene war, sagte ich: Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und er antwortete und seine große Liebe klang hindurch: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es mir in dem Moment ging. Die Schmerzen, die Situation, alles war noch gleich. Aber ich hatte auf einmal diesen Frieden. Die Lasten meines Lebens waren mir abgenommen. Und so hing ich dort neben Christus. Und ich spürte, wie meine Kraft auch langsam nachließ. Ich verlor das Bewusstsein und mein Leben auf Golgatha und ich gewann das Paradies. Was bedeutet dir der Mann von Golgatha? Warum hing er dort? Die Bibel sagt: Den, der Sünde nicht kannte. All das, was in diesem Rucksack ist: Zorn, Lügen, Schimpfen, Neid, Stolz, schlechtes Reden, böse Gedanken, Unreinheit. Das hatte er alles nicht. Den, der Sünde nicht kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Wir haben in Römer 5 gelesen, dass wir Sünder sind. Und wenn wir an Jesus glauben, werden wir gerecht gesprochen. Kinder Gottes, frei von der Sünde. Ich will das versuchen, hier an einem Modell deutlich zu machen. Hier ist der Mensch. Auf der anderen Seite ist Gott. Und wir sehen durch dieses Herz, Gott ist Liebe. Und als wir gesündigt haben, entstand jetzt diese große Kluft. Und wir Menschen schaffen es nicht, hinüberzukommen zu Gott. Wir lassen uns vielleicht viel einfallen. Wir probieren es mit guten Taten, aber sie schließen die Lücke nicht. Die Religionen sind alles Wege, wie man versuchen will, zu Gott zu kommen. Kennt ihr die Brücke von Avignon in Frankreich? Das ist eine halbe Brücke. Da kommt man nicht an. Der Mensch kann nicht zu Gott kommen, aber Gott kam zum Menschen. Durch die Sünde ist etwas Schreckliches passiert. Wir haben in Römer 5 davon gelesen. Und zwar der Tod. Der Tod ist in die Welt gekommen. Und nicht nur der leibliche Tod. Die Bibel kennt auch einen zweiten Tod. Und das ist die Hölle. Aber Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehre und lebe. Und deshalb hat er diesen wunderbaren Plan. Muss ich mal gucken, ob ich das hier hinbekomme. So. Dass Jesus Christus ist der einzige Weg zu Gott. Er ist die Brücke. Und er bietet heute jedem an, kommt her zu mir, all ihr mühseligen und beladenen, ich werde euch Ruhe geben. Wir haben also gesehen, um unbeschwert zu leben, müssen wir das Problem der Sünde erst einmal geregelt bekommen. Wenn du dich dann bekehrt hast, bist du ein Kind Gottes. Dann kennst du Gott als deinen Vater und du kennst den Herrn Jesus als deinen Herrn und Heiland. Und deswegen sind wir als Christen auch in dieser Welt nicht allein. Ich lese jetzt mal ein paar Verse aus der Abschiedsrede des Herrn Jesus, wie er seinen Jüngern kurz vor seinem Tod so ganz liebevoll zeigt, dass sie in dieser Welt sich keine Sorgen machen brauchen. Wir lesen mal aus Johannes 14. Johannes, Vers 1. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit wo ich bin, auch ihr seid. Vers 6, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Vers 13, und um was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Wenn ihr um etwas bitten werdet in meinem Namen, werde ich es tun. Dann Vers 27. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Johannes 15, Vers 9. Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Dann Vers 11. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Und dann noch ganz zum Schluss, Kapitel 16, Vers 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid gutes Mutes, ich habe die Welt überwunden. Wenn wir einmal zu dem Herrn Jesus gegangen sind, uns bekehrt haben, unsere Sünden ihm gebracht haben, sind wir Kinder Gottes. Die Bibel beschreibt es mit einer neuen Geburt. Und in dieser Abschiedsrede, da wird deutlich, wie gut wir es dann haben. Wir haben das Gebet. Wir können zu Gott, unserem Vater, beten. Wir haben den Herrn Jesus Christus. Und wir wissen, Gott ist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Er hört unser Gebet. Und wir finden hier drei so schöne Dinge, die er uns schenken will. Einmal seine Liebe, die wir erfahren, den Frieden, den er uns schenken will. Auch wenn wir vielleicht in unserem Leben viel Schlimmes erlebt haben, will er uns Frieden geben. In Amerika war jetzt mal ein ganz schlimmer Sturm, so ein Hurricane. Aber in der Mitte, da ist das Auge im Sturm. Da ist es ganz ruhig. Und das ist dann, wenn man zu dem Herrn Jesus kommt, dieses Auge im Sturm. Da kann in unserem Leben alles drunter und drüber gehen. Er sagt, ich schenke euch meinen Frieden. Und dann hat er auch noch von Freude gesprochen. Es gibt eine Freude, die man auch im Leid haben kann. Freude am Wort Gottes. Freude daran, im Himmel zu sein, bei Jesus, wenn man diese Erde verlässt. Er gibt uns Freude, die auch durch das Leben nicht getrübt wird. Also haben wir einmal das Gebet und das andere ist Gottes Wort, die Bibel. Und die gibt uns Sicherheit. Und ich möchte jetzt nochmal, vielleicht auch mit einem kleinen Lied, nochmal den Übergang in mein letztes Kapitel. Es könnte ja mancher sagen, naja, woher bist du dir so sicher, dass das Gottes Wort ist? Es gibt auch andere Bücher. Hat das nicht ein Mensch geschrieben? Ich will versuchen mit einem Lied, das sagt immer, ja, ich weiß. Manche Menschen sagen, Glauben ist nicht Wissen. Aber der Glaube der Bibel ist ein Wissen. Weil die Bibel, ich kann das jetzt nicht so groß erklären, als einziges Buch ganz viele Aussagen getroffen hat, die sich schon erfüllt haben. Es ist ein prophetisches Buch. Kein anderes Buch kann damit aufwarten, die Bibel beglaubigt sich selbst. Wenn wir sie lesen, stellen wir fest, es ist tatsächlich Gottes Wort.
Niemals vergeht. willst Segen mir geben und du bist mir alle Zeit nah. Ja, ich weiß, ja, ich weiß, bald im Himmel dort oben werde ich dich loben und singen Halleluja. Ja, ich weiß, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er über allem steht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und sein Wort niemals vergeht.
Ich will mal nur drei Aussagen aus der Bibel zitieren, wo wir jeweils dieses Wort "Ich weiß". Das ist einmal in Hiob 19, das älteste Buch der Bibel. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Das Buch ist so 500 vor Christus geschrieben und da schreibt Hiob von dem Erlöser, von Jesus Christus. Er schreibt auch von der Auferstehung. Die ist übrigens auch bewiesen. Jesus Christus ist gestorben und auferstanden. Und das ist ganz wichtig. Wenn er nicht auferstanden wäre, dann wäre er ja tot. Dann würde er mir nicht helfen können. Durch die Auferstehung weiß ich, dass Gott das Werk des Herrn Jesus angenommen hat. Durch die Auferstehung weiß ich, wenn ich an Jesus glaube, bekomme ich auch ewiges Leben. Und Hiob schreibt davon im Alten Testament. Was heißt eigentlich Erlöser? Erlöser heißt, da muss jemand losgemacht werden. Losmachen steckt da drin. Wir Menschen sind also gebunden. Ich bin gebunden in der Sünde. Ich bin ein Knecht des Teufels. Und ich muss losgemacht werden von der Sünde. Und deshalb starb Jesus Christus auf dem Kreuz. Er hat nämlich dort den Teufel besiegt, den Tod besiegt und befreit alle die, die an ihn glauben. Erlösung heißt, wir werden losgemacht, wenn wir uns bekehren. Zweitens, Erlösung heißt auch, jemand muss ein Lösegeld zahlen, wie bei einer Geiselnahme. Und das kostbare Blut des Herrn Jesus, sein Leben, das war das Lösegeld. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Bezogen auf meine Sünden bin ich ganz sicher, dass Gott mich nicht mehr strafen wird, weil ich mich bekehrt habe. Die zweite Stelle aus Römer 8. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Das ist ein schwerer Vers. Auch Christen leiden. Vielleicht machst du im Moment auch viel mit und verstehst nicht, warum Gott nicht eingreift. Da steht übrigens auch nicht in der Stelle, wir verstehen, dass Gott alle Dinge zum Guten wirkt. Wir verstehen es oft nicht. Aber wir wissen es, weil Gott es sagt. Und er wird uns das einmal erklären, warum vielleicht in unserem Leben manches für unsere Begriffe so komisch gelaufen ist. Aber er ist bei uns. Die dritte Stelle bezieht sich auf die Zukunft. Und die heißt, wir wissen, dass wenn unser irdisches Haus, die Hütte, zerstört wird, die Bibel schreibt immer in einer Bildersprache, sie beschreibt den Körper mit einer Hütte, ein altes Haus. Das wird immer älter und irgendwann fällt es zusammen. Aber dann steht in der Stelle, wir ein Haus im Himmel haben, ein ewiges. Das heißt, wer sich bekehrt hat, der hat die Freude, so wie wir das gerade gelesen haben, im Haus des Vaters sind viele Wohnungen. Und jetzt komme ich nochmal, es ist ja ein Abend der Hoffnung, nicht? Jetzt komme ich nochmal auf die Hoffnung, die wir als Christen haben. Die Bibel beschreibt zwei Endziele unseres Lebens. Und da muss ich einfach auch kurz drüber sprechen. Da gibt es einmal den Himmel. Da steht in 1. Korinther 2, Vers 9, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott bereitet für die, die ihn lieben. Ich freue mich auf den Himmel. Die Qualität des Lebens im Himmel ist mit nichts vergleichbar hier auf der Erde. Da brauchen wir all das nicht mehr, was wir hier haben. Keine Brille, kein Hörgerät, es gibt keine Krankenhäuser mehr, kein Krebs, kein Krieg, kein Tod, kein Schmerz. Ein herrlicher Ort. Aber um in den Himmel zu kommen, brauchen wir dieses neue Leben. Weil wenn ein Mensch mit Sünde in den Himmel kommt, dann passiert da ja dasselbe Chaos wie hier auf der Erde. Hier fing auch alles mit einer Sünde an. Auf der anderen Seite beschreibt die Bibel auch die Hölle. Das ist kein schönes Thema. Aber Jesus Christus hat öfter über die Hölle als über den Himmel gesprochen. Er war kein Leisetreter, der so in lockeren Sandalen an den Getreidefeldern vorbeiging und holde Worte sprach, sondern der den Menschen sagte, kehrt um, ihr seid auf dem Weg zur Hölle. Die Hölle ist ein Ort vollkommener Dunkelheit. Stellen wir uns vor, es wäre immer dunkel. Die Hölle ist ein Ort vollkommener Einsamkeit. Da können wir nicht so schön wie hier zusammen sein. Die Hölle ist ein Ort der Bewegungsunfähigkeit. Wir sind dort nicht frei. Die Hölle ist ein Ort der Selbstvorwürfe. Die Bibel sagt, dass dort der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Man wird immer wieder dann daran erinnert, am 13. August, da habe ich gehört, 2016, dass man sich bekehren muss und ich habe es nicht getan. Und das ist dann wie ein Wurm, der immer wieder in diesem Selbstvorwurf dann vor einem steht. Und jetzt kommt das Schlimmste. Die Hölle ist ein Ort ohne Wiederkehr. Da kommt man dann auch nicht mehr raus. Es ist das endgültige Nein Gottes für den Menschen. Das ist ganz, ganz ernst. Und die Hölle ist auch nicht gemacht für Menschen, sondern für den Teufel und seine Engel. Und Gott möchte nicht, dass ein Mensch dort landet. Und deswegen hat er alles gegeben, seinen Sohn. Damit wir in den Himmel kommen. Wie wird der Himmel beschrieben? Der Himmel ist ein Ort ohne Sorge. Oh, wir machen uns so viele Sorgen, ja? Wie soll es weitergehen? Was passiert da in dieser Welt weiter? Der Himmel ist ein Ort des vollkommenen Glücks. Wir haben dort keine Krankheit mehr. Ich habe heute so ein bisschen Rückenschmerzen. Und alles das wird nicht mehr sein, keine Alterungserscheinung. Alles ist perfekt und vollkommen. Der Himmel ist ein Ort mit vielen Wohnungen. Und wir können sie dann, wenn wir Kinder Gottes sind, in Besitz nehmen. Der Himmel ist ein Ort des ewigen Festes. Feste zu feiern ist etwas Schönes. Und im Himmel, dort wird ein ewiges Fest gefeiert. Und jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt. Der Himmel bedarf einer Entscheidung. Um in die Hölle zu kommen, brauchen wir gar nichts zu tun. Das ist nun mal leider unser Dilemma als Menschen. Wir sind in Sünde geboren und wir sündigen aktiv. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir den Rucksack mit unseren Sünden Jesus Christus bringen. Dann sind wir unbeschwert, dann sind wir frei. Und dann haben wir diese Hoffnung, die Hoffnung, dort im Himmel zu sein. Unsere Einladung hierher war genau aus diesem Grund. Wir wollen nicht für eine Gemeinde werben. Wir wollen nicht irgendwelche Gelder einnehmen. Weil das Leben, das Gott uns schenkt, das ist umsonst. Warum? Weil es so billig ist? Nein, wir hätten das nicht bezahlen können. Und deswegen hat Gott bezahlt, der Herr Jesus Christus. Und deswegen gilt diese Einladung heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und das ist nochmal so ein ernster Appell. Es gibt im Griechischen in der Bibel zwei Worte für Zeit. Chronos, das ist Zeit als Ablauf, und Kairos, Zeit als Gelegenheit. Und immer da wird in unserer Bibel dann übersetzt, die angenehme oder die gelegene Zeit. Und ich könnte jetzt von Menschen erzählen in der Bibel, die haben sich das angehört, die waren auch ganz interessiert. Haben gesagt, ja, ist gar nicht so ganz verkehrt. Und sie haben es verschoben. Ich denke an einen Pharao. Ich denke an den Herodes. Ich denke an einen Felix. Das sind Menschen in der Bibel, die gesagt haben, hey, das hört sich interessant an. Das sollte ich mal wirklich überlegen. Aber im Moment habe ich andere Probleme. Ich muss erst mal gucken, dass ich Arbeit bekomme. Ich muss erst mal gucken, dass ich mein Visum bekomme. Ich muss erst einmal mit meiner Familie klar sein. Und der Teufel schiebt das gern immer weiter und sagt uns, das kannst du machen, wenn du alt wirst. Aber uns gehört nur das Heute. Ob wir morgen noch hier sind, das wissen wir nicht. Damit will ich keine Angst machen, nicht drohen, aber zeigen, man darf da nicht mitspielen. Gott bietet uns diese Gnade an, aber er sagt uns, warte nicht zu lang. Und deshalb ist die herzliche Einladung, und wir können gerne jetzt gleich im Anschluss sicher darüber reden, worauf es ankommt. Und das heute zu tun. Wer sich jetzt und hier bekehrt und die Sünden dem Herrn Jesus bringt, ist in dem Moment ein Kind Gottes. Man muss nicht nach Mekka laufen, nach Rom, oder man muss nicht irgendwie ein dickes Konto haben. Man muss nicht gucken, dass man irgendwelche Aktivitäten macht. Nein, Jesus Christus hat alles getan. Und das Einzige, was wir investieren müssen, ist Glauben. Und das ist mein herzlicher Appell an jeden hier, die Sache mit Gott festzumachen, indem man Jesus Christus als Retter in das Leben aufnimmt. Danke, dass ihr mir so lange zugehört habt.